systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Montag, der 2. Februar 2026. Willkommen zur 282. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und wir laufen ja fröhlich auf den Karneval zu, aber heute wird es nicht ganz so lustig, Ernesto. Unser Hauptthema ist der Mindestlohn.
Genau, die Entscheidung des EuGH zur Mindestlohnrichtlinie hat große Wellen geschlagen und wir wollen uns das heute mal ein bisschen genauer anschauen, zusammen vielleicht noch mit weiteren aktuellen Entscheidung aus dem neuesten HSI-Report zum europäischen Arbeits- und Sozialrecht.
Das war Ernesto Klengel, Direktor des HSI, des Hugo-Sinzheimer-Instituts, und das beschäftigt sich mit den arbeitsrechtlichen Fragen in der Hans-Böckler-Stiftung. Und ebenfalls mit dabei Christina Hiesel. Grüß Gott.
Schöne Grüße aus Löwen.
Du bist Professorin für Arbeitsrecht an der KU Löwen und Gastprofessorin für soziale Absicherung an der Yonsei University in Seoul. Und Malte Lübcker, hallo.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Du bist Leiter des Referats Tarif- und Einkommensanalysen am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut, also dem WSI an der Hans-Böckler-Stiftung. Und auch wenn es heute um ein HSI-Produkt geht, hat das WSI natürlich auch sehr viel zum Thema Mindestlohn zu sagen. Und an unsere Hörerinnen und Hörer vorweg wie immer der Hinweis, dass ihr uns erreichen könnt per E-Mail an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte per E-Mail senden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und keine Folge verpasst. Ja, der Mindestlohn. Ernesto, vielleicht können wir da mal ganz kurz unsere Hörerinnen und Hörer erinnern. Wir hatten zwar schon 1-2 Folgen zum Thema, aber es gab eine Entscheidung des EuGH zum Mindestlohn. Was ist da passiert?
Ja, vielleicht nochmal wirklich zum Hintergrund. Es gibt ja seit Oktober 2022 eine EU-Richtlinie zum Mindestlohn. Da geht es darum, also wenn man die selbst mal reinschaut, geht es darum, die Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Europäischen Union zu verbessern, indem die Angemessenheit der Mindestlöhne der Arbeitnehmer geregelt werden und mit diesem Ziel dann eine soziale Aufwärtskonvergenz erzielt wird. So heißt es in der Richtlinie selbst. Das heißt, dass man also wirklich Rückenwind für ein soziales Europa damit schaffen möchte, mit dieser Richtlinie. Und diese Richtlinie hat im Prinzip zwei Kernteile. Sie hat einmal den Artikel 4 und da geht es um die Förderung der Tarifverhandlung zur Lohnfestsetzung. Das finde ich schon mal ganz interessant, dass man sagt, man möchte in Europa gerechte und angemessene Löhne schaffen und dafür Rückenwind geben und eben als erstes daran denkt, dass man eben die Tarifverhandlungen stärken möchte. Und da geht es darum, wirklich, das ist festgeschrieben in dieser Richtlinie, dass die Abdeckung mit Tarifverträgen gestärkt wird und dass die Mitgliedstaaten dafür Maßnahmen ergreifen. Und für den Fall, dass eine Abdeckung in einem Mitgliedstaat mit Tarifverträgen unter 80% vorliegt, das heißt, dass weniger als 80% der Beschäftigungsverhältnisse tariflich abgedeckt sind, dann muss der Mitgliedstaat einen Aktionsplan erlassen und also gewisse Maßnahmen ergreifen. Da ist der Mitgliedstaat relativ frei, was er tut, aber er sollte eben also einen Aktionsplan eben erlassen. Und dann führt das natürlich dazu, dass es eine gewisse Transparenz gibt, dass es also dann eine Evaluation auch geben muss, sozusagen, ob diese Maßnahmen dann eben Erfolg hatten. Und in dem Sinne so gewisse öffentliche Kontrolle. Es ist also keine, wie wir es oft kennen und oft hier auch im Rahmen des Podcasts diskutieren, keine harten Vorgaben, was jetzt die Mitgliedstaaten zu tun haben, aber sie müssen sich irgendwie zumindest mal bewegen. Und dann haben wir den Artikel 5 in der Mindestlohnrichtlinie. Da geht es jetzt darum, wirklich auch dem Titel der Richtlinie auch entspricht, eben, da geht es wirklich eben um die Mindestlöhne an sich als absolutes Mindestniveau an Vergütung in den Mitgliedstaaten. Das ist sozusagen diese Aufteilung zwischen Mindestlöhnen und Tarifverträgen. Die Mindestlöhne schaffen eben ein Mindestniveau. Und auch hier gibt es jetzt nicht etwas, was man irgendwie denken könnte, dass es jetzt irgendwie einen europäischen einheitlichen Mindestlohn im Sinne einer festen Vorgabe gibt. Ja, es gibt auch nicht eine Pflicht, dass jeder Mitgliedstaat einen Mindestlohn haben muss. Aber die Mindestlohnrichtlinie gibt jetzt vor, gewisse Verfahrensvorschriften, gewisse Verfahrensvorgaben dafür, wenn ein Mitgliedstaat eben sich entscheidet, einen Mindestlohn zu haben, dass dann bestimmte Dinge berücksichtigt werden müssen. Einmal sagt sie eben, ja, was ist denn ein Ziel von so einem Mindestlohn? Sagt eben gewisse, in einen angemessenen Lebensstandard zu erreichen, die Armut zu verringern, trotz Arbeit hat man ja dieses Phänomen vielfach, und eben den sozialen Zusammenhalt zu fördern und auch das geschlechtsspezifische Lohngefälle zu verringern. Das sind also Ziele eines Mindestlohns Und dafür, und das steht jetzt so in dem Artikel 5 eben auch drin, und dafür müssen eben bestimmte Kriterien berücksichtigt werden. Ja, dazu zählt eben die Kaufkraft, das allgemeine Lohnniveau und die Wachstumsrate der Löhne in den Mitgliedstaaten. Ja, und auch das Produktivitätsniveau in einem Mitgliedstaat. Das heißt, ja, es sind ja verschiedene auch Stufen, sagen wir mal, der Entwicklung der Wirtschaft in den Mitgliedstaaten. Und das kann durchaus eben auch mit berücksichtigt werden oder muss berücksichtigt werden. Und weil es jetzt sagen, jetzt gleich darauf nochmal ankommen wird, steht in dem Absatz 3 von dem Artikel 5 auch noch eine Vorschrift, wonach die Mitgliedstaaten auch den Mindestlohn indexieren können. Das heißt, sie können bestimmte makroökonomische Kriterien nutzen, um zu sagen, dass der Mindestlohn automatisch in Zukunft steigen wird. Da könnte man natürlich an die Inflationsrate eben denken. Und dann steht ein Satz dazu, also dieser Index darf aber nicht dazu führen, dass der Mindestlohn sinkt. Ja, also er muss zumindest gleich bleiben. So steht's in der Richtlinie. Das ist erstmal der rechtliche Hintergrund der Mindestlohnrichtlinie. Und dann, im Zuge dieser Richtlinie oder dieser Einführung der Richtlinie, hat es dann juristische Debatten gegeben darüber, ob diese Mindestlohnrichtlinie, obwohl sie eigentlich so eine Regelungswirkung juristisch relativ schwach ist und sich eher so eine Politikebene bewegt, deswegen ist auch so toll, dass Malte heute dabei sein kann, obwohl das so nicht sehr scharf ist, ja, hat es eben eine juristische Debatte gegeben, ob die EU das durfte, weil es gibt eine Kompetenzgrundlage der EU. Ja, diese Kompetenzgrundlage erlaubt es der EU, tätig zu werden. Das ist der Artikel 153, also der eben insbesondere eben die Sozialpolitik erfasst. Und dazu zählen eben auch Arbeitsbedingungen. Und jetzt haben wir aber bestimmte Restriktionen in dieser Grundlage, in dieser Ermächtigungsgrundlage, also bestimmte Beschränkungen. Und da ist eben aufgenommen das Arbeitsentgelt und die Koalitionen. Also die EU darf nicht das Arbeitsentgelt regeln und das Recht der Koalitionen. Und hier war es nun eben so, dass die Kläger in dem Verfahren, das wir jetzt vor dem EuGH gesehen haben, was jetzt, sagen wir mal, endlich und lang erwartet entschieden wurde vom EuGH, die Kläger, das waren Dänemark und Schweden. Und die berufen sich jetzt darauf, dass die Mindestlohnrichtlinie diese Ausnahmen nicht beachtet, sondern weil sie eben gerade das Arbeitsentgelt und letztlich auch Tarifverträge und damit ja irgendwie auch Koalition, Fragezeichen, auch regelt. Ne? Und der EuGH hat jetzt eben Gelegenheit, darüber zu entscheiden.
Ja, Malte, vielleicht können wir da mal ganz kurz drüber reden, weil das, was Ernesto gerade gezeichnet hat, klingt ja nach einem politisch tatsächlich sehr schwerem Gewicht, das da kreiert worden ist. Ist da mein Eindruck richtig?
Ja, ich denke, was Ernesto gesagt hast und was du auch sagst, das stimmt, das hat politisch Gewicht. Also diese Mindestlohnrichtlinie ist erstmal ein wichtiges Signal aus Brüssel, wo die gemeinsame Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die dem ja alle zugestimmt haben, mit Ausnahme von Dänemark und Schweden, wo es hingehen soll. Und zwar die Reise soll hingehen zu angemessenen Mindestlöhnen. Und das hat sehr breit gewirkt, auch schon im Vorfeld in den politischen Debatten. Die wichtigste Vorschrift ist in dem Mindestlohnartikel drin, da steht, dass die Mitgliedsländer einen Referenzwert ansetzen müssen, um die Angemessenheit von Mindestlöhnen zu beurteilen. Und dieser Referenzwert kann sein, das international übliche 60% des Medianlohns oder 50% des Durchschnittslohns. Das ist eine Empfehlung, würde ich mal sagen. Sache, wo es auf jeden Fall dann richtlinienkonform ist. Aber das ist eine Neuerung. Also das haben wir bisher nicht. Im Mindestlohngesetz steht drin, dass die Mindestlohnkommission, die bei uns ja zuständig ist, eine Gesamtabwägung macht und sich orientiert nachlaufend an der Entwicklung der Tarifabschlüsse, also der Tarifentwicklung. Das gibt einen Prozentwert, mit dem die Kommission dann den existierenden Mindestlohn anpassen kann. Das hat sie in der Vergangenheit ganz überwiegend so gemacht. Und wir erinnern uns alle, dass der Gesetzgeber sagte, naja, die Höhe des Mindestlohns, die wir damals bei der Einführung beschlossen hatten mit 8,50, die war offenbar ein bisschen sehr vorsichtig. Die Mindestlohnkommission ist da nie rangegangen, weil sie halt immer nur eine prozentuale Anpassung gemacht hat. Und das ändert sich jetzt. Wir haben jetzt einen Referenzwert, das ist eine Muss-Vorschrift. Insofern ist die schon ziemlich stark. Wir müssen einen Referenzwert ansetzen, um die Angemessenheit zu beurteilen. Wie hoch er ist, das ist den Mitgliedsländern überlassen. Da gibt es einen Brief des Bundesarbeitsministers, der sagt, bei uns sind es 60% des Medianlohns der Vollzeitbeschäftigten. Das hat die Mindestlohnkommission so in die Geschäftsordnung aufgenommen Und bei der letzten Entscheidung hat dieses Kriterium 60% Median schon eine große Rolle gespielt. Im Vorfeld gab es da viele Berechnungen. Wir haben eine gemacht und haben dann mit Fortschreibung sind wir gekommen auf ungefähr 15 Euro müssten das sein. Das IW in Köln, arbeitgebernah, hat auch eine Fortschreibung gemacht mit etwas anderen Daten, ist auch auf ungefähr 15 Euro gekommen für den angemessenen Mindestlohn. Die Mindestlohnkommission hat ein bisschen andere Daten genommen. Die haben die Daten vom April 25 genommen von D-Statist, dem Medianlohn der Vollzeitbeschäftigten da und sind dann halt auf diese 14,60 Euro gekommen, die zum nächsten Jahr eingeführt werden sollen. Das ist ein Zeichen, dass die Mindestlohnrichtlinie wirkt. Das hat nicht nur Freunde gefunden, insbesondere auch bei den Juristen, die sagen, das ist alles nicht koscher gewesen, das ist alles so gar nicht in Ordnung, weil es noch nicht im Gesetz steht. Aber das sind erstmal sozusagen Fachdebatten, wenn ich das in die Richtung der Juristen zu denen sagen darf. Politisch wirkt das erstmal.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem eigentlichen Hauptereignis heute, nämlich der Frage, was das EuGH entschieden hat in Sachen Mindestlohnrichtlinie. Christina.
Der Fall wurde ja gebracht im Grunde von Dänemark und Schweden hat sich dem ein bisschen angeschlossen gegen die große Mehrheit eigentlich der anderen Mitgliedstaaten. Also es waren dann auch 7 Staaten, die sich dann der Verteidigung quasi der Richtlinie angeschlossen haben an Seite des Rates und des Europäischen Parlaments. Was man zuerst einmal als überraschend beurteilen könnte, weil man könnte ja sagen, also diese nordischen Staaten, wer sich ein bisschen auskennt mit Mindestlohntraditionen der verschiedenen Mitgliedstaaten, weiß, dass in den nordischen Ländern normalerweise eben keine gesetzlichen Mindestlöhne bestehen. Und so wie Ernesto das vorher auch schon erklärt hat, verlangt die Richtlinie ja auch überhaupt nicht, dass die eingeführt werden. Also Schweden, Dänemark und so weiter haben weiterhin keinen gesetzlichen Mindestlohn und werden den auch nicht haben, müssen den auch nicht einführen durch die Richtlinie. Was Dänemark speziell gestört hat und wahrscheinlich immer noch ein bisschen stört an der Richtlinie, ist eigentlich vor allem diese Bestimmungen zur Tarifbindung. Also wo es eben darum geht, dass der Staat sich eigentlich einmischt und dann eben auch eingreift. Und wenn es jetzt weniger als die 80% sind und Dänemark sitzt so ungefähr ganz genau, also sehr knapp an den 80%, dann muss der Staat zusammen mit den Sozialpartnern muss sich eigentlich drum kümmern, dass man diesen Aktionsplan aufstellt. Obwohl das eigentlich eine relativ schwache Verpflichtung ist, so wie Ernesto das auch schon gesagt hat, ist es doch etwas, was ein bisschen gegen die Tradition geht, zumindest in Dänemark und Schweden. Also das ist ein bisschen im Hintergrund. Und darum haben wir eben jetzt diese Klage. Und die 3 Argumente, also sind eigentlich wirklich diese, also 3 Argumente, die Schweden und Dänemark vor allem jetzt vorgebracht haben, in denen geht es jeweils um die Kompetenzen der EU. Also darf die EU überhaupt so eine Richtlinie erlassen, wie sie jetzt vorliegt eben. Und ich glaube, der größte Fokus in der Berichterstattung zum Urteil und dem ganzen Verfahren war eigentlich immer auf diese Frage, ja, darf die EU überhaupt irgendwas sagen zum Mindestlohn, weil das ist eigentlich so ein bisschen das, ja, das auf der Hand liegende, im Vertrag steht ja, so wie Ernesto das schon ganz kurz angesprochen hat, im Vertrag steht ja im Grunde, die sozialen Kompetenzen der EU gelten nicht für das Arbeitsentgelt, steht echt im wörtlich so da, das Arbeitsentgelt darf nicht reguliert werden durch die EU. Dann war eben jetzt die Frage, wenn man jetzt so eine Richtlinie hat, die den Mindestlohn nicht vereinheitlicht natürlich in Europa, aber die doch was sagt zum Mindestlohn und die auch Mindestlohn im Titel stehen hat, geht das dann schon zu weit? Und da gab es eben diese viel diskutierten und für viele auch ein bisschen überraschenden, glaube ich, Schlussanträge des Generalanwalts auf EU-Ebene. Im Januar voriges Jahr, der eben eigentlich vorgeschlagen hat, in den wichtigen EuGH-Fällen gibt es immer so Vorschläge quasi, also Schlussanträge vom Generalanwalt. Und der hat eben vorgeschlagen, ja, der EuGH möge entscheiden, die Richtlinie vollständig aufzuheben, weil das einfach zu weit geht. Also wir können nicht eine Richtlinie haben, die schon im Titel das Wort Mindestlöhne stehen hat, wenn doch die EU überhaupt nicht kompetent ist für Mindestlöhne. Und das ist eben, also das ist quasi die erste Frage, ist schon da. Deswegen die ganze Richtlinie eigentlich rechtswidrig. Und dazu hat der EuGH eben eigentlich ganz klar gesagt, nein, das ist nicht so. Also die meisten Bestimmungen der Richtlinie sind überhaupt nicht problematisch in dieser Hinsicht. Problematisch ist nur, was jetzt wirklich einen unmittelbaren Eingriff des Unionsrechts in die Festlegung der Arbeitsentgelte in den Mitgliedstaaten darstellt. Das ist quasi so eine Formel, die hatten wir schon in der Rechtsprechung, aber waren uns nicht sicher, was es jetzt wirklich bedeutet. Was der EuGH dann draus gemacht hat, ist, dass der EuGH eben sagt, ja, 2 kleine Aspekte der Richtlinie stören uns da schon und die werden wir jetzt auch aufheben und die sind jetzt eben auch durch dieses Urteil aufgehoben worden. Das eine war, was Ernesto vorher auch schon beschrieben hat, das sind eben diese 4 ganz spezifischen Kriterien, die Richtlinie selbst schon vorschreibt. Also die Richtlinie selbst schon sagt, ja, es sollen Kriterien berücksichtigt werden auf nationaler Ebene, es sollen eben fixe Kriterien bestehen. Es soll keine politische Entscheidung sein, wie hoch die Mindestlöhne sind, sondern es soll möglichst Kriterien geben. Das ist an sich nicht problematisch und das wurde eben auch nicht aufgehoben. Sehr wohl aufgehoben wurden die vier ganz spezifisch definierten Kriterien, die schon in der Richtlinie standen. Also dass eben Kaufkraft und das allgemeine Lohnniveau und das Produktivitätsniveau, dass die verpflichtend zu berücksichtigen sind. Das hat der EuGH aufgehoben. Auch aufgehoben als zweiten kleinen Punkt hat der EuGH, was Ernesto auch schon erwähnt hat, nämlich dass so ein automatischer Indexierungsmechanismus nie dazu führen sollte, dass die Löhne abgesenkt werden. Weil das ist eben auch für den EuGH schon ein direkter Eingriff quasi in das Lohnniveau, das dann den, der dann den Mitgliedstaaten eben nicht mehr genug Spielraum lässt. Also die zwei Dinge sind aufgrund dieses spezifischen Ausnahmegrunds quasi wirklich aufgehoben worden. Also das war die erste Frage. Ich glaube, darauf war der Hauptfokus eigentlich in den Medien auch, wenn es um die Berichterstattung ging zu der Richtlinie. Ich glaube, für die Zukunft der europäischen Gesetzgebung, um das mal so hochtrabend zu sagen, sind eigentlich die anderen Punkte, die so ein bisschen außen vor blieben, noch viel spannender. Weil in den anderen Punkten geht es eigentlich um Dinge, die in der Rechtsprechung des EuGH bisher noch überhaupt nie besprochen wurden. Eins davon ist, dass Dänemark eben auch sagte, speziell dieser Artikel 4, wo es geht zur Förderung der Tarifbindung, das verstößt eben auch gegen einen anderen Ausnahmegrund, der noch nie besprochen wurde in der Rechtsprechung, nämlich, dass die EU auch nicht kompetent ist für das Koalitionsrecht. Und dazu haben wir jetzt eben in diesem Urteil eine ganz klare Aussage vom EuGH, dass Förderung der Tarifbindung und generell Sachen, die zuerst was zu tun haben mit Tarifverhandlungen, nicht zum Koalitionsrecht gehören. Also die EU darf sehr wohl im Prinzip Rechtsinstrumente erlassen, die ja Fragen von Tarifverhandlungen regeln, weil das ist nicht dasselbe wie Koalitionsrecht. Also das war eine ganz wichtige Aussage, sagen wir mal, für zukünftige Gesetzgebung. Das Zweite, was auch sagen wir mal, ganz neu ist, weil auch noch nie besprochen wurde, ist dann eben die Frage, ob die EU auf die richtige Kompetenzgrundlage gestützt hat. Weil die EU hat eben einerseits die Kompetenzgrundlage Arbeitsbedingungen und die hat sie verwendet für die Richtlinie. Das ist recht angenehm für die EU, weil auf dieser Kompetenzgrundlage, also Arbeitsbedingungen, kann die EU agieren mit, sagen wir mal, nicht mit Einstimmigkeit im Rat, sagen wir mal so vereinfacht. Also da konnte die EU die Richtlinie auch verabschieden, obwohl Schweden und Dänemark eigentlich dagegen waren, weil hier eigentlich mit Mehrheiten agiert wird. Und Dänemark und Schweden haben dann eben argumentiert, eigentlich hätte die Richtlinie auf zwei Kompetenzgrundlagen gestützt werden müssen, also nicht nur die Arbeitsbedingungen, wo die EU eben diese breite Kompetenz hat, sondern eben auch einen zweiten zusätzlichen Grund. Und das ist Vertretung und kollektive Wahrnehmung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen. Und das war eben speziell wieder gerichtet auf diese Förderung der Tarifbindung, wo eben die beiden Mitgliedstaaten argumentiert haben, ja, das geht ja eigentlich weniger um Arbeitsbedingungen hier, sondern da geht es eigentlich schon mehr um kollektive Wahrnehmung von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerinteressen. Und wenn das durchgegangen wäre, dann wäre die Richtlinie tatsächlich nicht mit den richtigen Mehrheiten verabschiedet worden, weil dafür brauchen wir sehr wohl Einstimmigkeit im Rat, wenn die EU irgendwas machen will zu kollektiver Wahrnehmung von Arbeitgeber, Arbeitnehmerinteressen. Und dazu haben wir eben jetzt auch die ganz wichtige Aussage des EuGH in dem Urteil, wo er eben sagt, eigentlich in Übereinstimmung mit, sagen wir mal, bestehender Rechtsprechung, aber meistens eben in anderen Gebieten, nicht zum Sozialrecht, das eben, sind viele sich dessen auch noch nicht so gut bewusst, dass wenn eine Richtlinie im Prinzip zwei Themengebiete berührt, aber das eine ist ganz eindeutig das Hauptziel und das andere wird nur so ein bisschen daneben, nebenbei auch noch tangiert, dass dann die EU absolut, ja, berechtigt ist, einfach nur die Kompetenz für das Hauptziel in Anmerkung zu nehmen und die ganze Richtlinie eben zu verabschieden auf Basis der Mehrheiten, die für das Hauptziel gelten. Und das Hauptziel der Richtlinie sind ganz eindeutig eben angemessene Mindestlöhne, das gehört zu den Arbeitsbedingungen. Und darum war die Richtlinie eben nach diesem neuen EuGH-Urteil absolut auf der richtigen Grundlage verabschiedet und musste die EU eben nicht einstimmig agieren, was mit Dänemark und Schweden nie möglich gewesen wäre. Also in dem Sinn, denke ich, ist es auch wirklich eine ganz richtungsweisende Entscheidung, was auch für die Zukunft, sagen wir mal, der europäischen Gesetzgebung ganz wichtige Auswirkungen haben kann und eben auch darauf, wie viel die Kommission sich in Zukunft trauen wird, im sozialen Bereich auch Vorschläge zu machen, die gewisse Themengebiete tangieren, wo die EU jetzt nicht die besten Kompetenzen hat. Also in dem Sinn, denke ich mir, ist die Entscheidung sicher ganz richtungsweisend.
Genau, Christina, und das ist ja was, was du auch nochmal ein bisschen ausführlicher auch beschrieben hast in deinem Beitrag für den Report. Du hast die ja direkt selbst auch kommentiert, die Entscheidung. Ein Beispiel ist ja eben die Plattformarbeitsrichtlinie auch, ne, wo EU recht zurückhaltend eben gewesen ist in der Regulierung, weil sie eben befürchtet hat, dass sie eben nicht zuständig ist, wenn man jetzt diese Bestimmungen eben über das Arbeitsrecht hinaus auch auf die soziale Absicherung, über Sozialversicherungssysteme zum Beispiel eben auch mitregelt, und zwar die Absicherung der Plattformbeschäftigten. Ne? Und da war sie sehr zurückhaltend. Und hier könnte man jetzt eben das Urteil dann heranziehen und sagen, ja, für solche, sagen wir mal, Regelungen, die im Zusammenhang stehen, kann die EU eben auch mitregeln. Ne?
Ja, absolut. Und deswegen glaube ich auch, dass das Urteil ganz, ganz starke Auswirkungen haben wird in Zukunft, weil man eben jetzt eine ganz klare Aussage des EuGH hat, dass man nicht immer diese unglaubliche Nervosität braucht, wenn man so, sagen wir mal, Nebenthemen in einer Richtlinie auch nur tangiert, weil das nicht sofort bedeutet, dass die Richtlinie auf zwei oder mehr Grundlagen verabschiedet werden müsste, von denen eine oder zwei vielleicht ganz andere Mehrheiten erfordern oder eben sogar ausgenommen sind von der Kompetenz der EU. Also ich denke mir, das ist schon ganz wichtig für die Zukunft.
Und auch, finde ich, die kollektive Dimension im europäischen Arbeitsrecht. Das ist sozusagen jetzt nicht unantastbar, sondern da sind schon auch Dinge denkbar, ne? Dass man sozusagen das entweder mitregelt oder eben auch mal einen Rechtsakt schafft, auch wenn sozusagen mit der Einstimmigkeit das sicherlich schwierig werden wird. Aber ich habe den Eindruck, dass wir beschäftigen uns ja wirklich jetzt viel mit dem europäischen Arbeits- und Sozialrecht, und diese Einigung und diese Harmonisierung der Rechtsvorschriften, die geht ja immer weiter voran und macht das Ganze schon auch letztlich im Ergebnis auch recht kompliziert, wenn man immer im Mehrebenensystem auch schauen muss. Die Idee wäre ja, dass sozusagen auch Tarifverträge, die auch mal so grenzüberschreitenden Bezug ja notwendigerweise mittlerweile eben auch haben müssen, dass man da sozusagen in der Rechtsebene auch schaffen kann, die das Ganze so ein bisschen auch vereinfacht, und dass wir eigentlich so langsam auf so einem Standard sind, wo das nötig ist, auch zu koordinieren, ne? Also diese kollektiven Rechte, und hier hätte man jetzt auf Grundlage des bestehenden Rechts dann sicherlich schon noch mal ein paar Ansatzpunkte, um da schrittweise auch weiterzugeben.
Wobei eine Richtlinie, die jetzt wirklich hauptsächlich das Thema der Tarifverhandlungen betreffen würde, dann doch einstimmig verabschiedet werden müsste. Und wie wahrscheinlich das ist, kann man sich natürlich fragen.
Ja, genau. Deswegen war ich auch sehr vorsichtig in meiner Formulierung. Sehe ich auf jeden Fall auch so.
Gut, also die Bedeutung für das soziale Europa und dahinter stehend dann die Rechtsordnung für eben jenes ist dann positiv zu werten, wenn ich euch jetzt richtig verstehe.
Ja, das Glas ist doch mehr als halb voll, würde ich sagen.
Ja, weil ich bin ja so ein bisschen irritiert, ne? Weil als das Urteil kam, hieß es ja erstmal, der Mindestlohn ist abgeschafft. Das haben wir ja schon früher festgestellt, dass das nicht stimmt. Und jetzt finden wir doch noch mehr positive Punkte in dem Urteil, als es am Anfang vielleicht doch geschienen hat. Welche Bedeutung hat das denn aber für den Mindestlohn als solchen? Also ist der jetzt shaky oder bleibt es einfach so, wie es ist? Wie muss man das sehen?
Also ich denke mir, was ganz wichtig ist, dass gewisse Punkte, also ganz wichtig ist eigentlich, was der EuGH nicht aufgehoben hat, würde ich sagen, jetzt im Vergleich zu den Schlussanträgen des Generalanwalts. Und dazu gehören eben auch, was Malte vorhin besprochen hat, also diese Referenzwerte, die sind weiterhin gültig und die stehen weiterhin in der Richtlinie. Eben weil der EuGH sagt, die sind so vorsichtig formuliert, da steht nur irgendwelche Referenzwerte, und wir empfehlen eben diese 50%, 60% des BDA bzw. Durchschnittslohns. Aber das ist jetzt nicht verpflichtend. Es kann auch ein ganz anderer Referenzwert sein. Darum hat der EuGH das nicht aufgehoben, weil es ja eben kein unmittelbarer Eingriff in die Festsetzung der Mindestlöhne ist. Aber gerade da sehen wir eben, dass das in der Praxis eigentlich in den meisten Mitgliedstaaten eigentlich die stärkste Auswirkung der Richtlinie bisher zu sein scheint, weil ganz, ganz viele Mitgliedstaaten haben sich eben dann dieser Empfehlung angeschlossen und haben eben jetzt neue Kriterien eingeführt, also neue Referenzwerte, die großteils wirklich diesen 50% oder 60% entsprechen. Also das ist eigentlich das Interessante auch, das, was nicht aufgehoben wurde, und das scheint eben jetzt wirklich doch relativ starke Auswirkungen zu haben in verschiedenen Mitgliedstaaten.
Das würde ich genauso sehen, Christina. Also die Bestimmung, Indizierung betrifft uns in Deutschland überhaupt nicht, weil wir das nicht anwenden. Die vier konkreten Kriterien sind sinnvoll. Das kann die Mindestlohnkommission bei uns auch so machen. Das Entscheidende ist tatsächlich aus Mindestlohnsicht diese Referenzwerte. Und die Entscheidung des EuGHs ist auch insofern wichtig, als wir so ein bisschen die Verteidigungslinien der alten Schule der Bremser in Deutschland, die bricht zusammen. Der Ausgangspunkt war, die Mindestlohnrichtlinie kommt mit diesem Referenzwert um die Ecke und alle sind aufgeschreckt. Bedeutet das 15 Euro Mindestlohn? Und dann war das erste Abwehrargument, naja, das ist sowieso alles illegal. Die Richtlinie ist völlig europarechtswidrig, das dürfen wir gar nicht machen, müssen wir nicht machen, das können wir komplett ignorieren. Das war sozusagen die erste Position. Da hat der EuGH jetzt gesagt, nee, also das mit dem Referenzwert ist schon okay, das ist eine Verpflichtung, können die Mitglieder selbst auswählen, was sie da machen. Also das steht. Jetzt kommt ein zweites Argument zum Tragen der Gegner sozusagen, dass die sagen, naja, das ist ja so neu mit diesem Referenzwert und die Mindestlohnkommission hat das jetzt gemacht und jetzt wird in der Rechtswissenschaft diskutiert, darf die Mindestlohnkommission das eigentlich, diesen Referenzwert berücksichtigen? Und die Sache da ist ganz kurios, weil irgendjemand muss in Deutschland diesen Referenzwert ansetzen. Also die Frage ist, wer macht das? Soll das die Arbeitsministerin machen, die dann sagt, der Vorschlag entspricht jetzt nicht dem Referenzwert, ich mache meinen eigenen Vorschlag. Und da ist eigentlich ja bei uns in dem deutschen System klar, dass die Mindestlohnkommission zuständig ist. Also wenn jemand den Mindestlohn setzt in Deutschland, dann ist es im Normalfall die Mindestlohnkommission. Folglich muss die auch zuständig sein, einen Referenzwert zu berücksichtigen. Dann ist die Frage, wie hoch ist der Referenzwert? Und auch da sind eigentlich alle einig, dass das 60% Medianlohn der Vollzeitbeschäftigten sind. Das steht im Koalitionsvertrag so drin, das steht in der Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission so drin, das steht auch in Anträgen von den Oppositionsparteien Linke und Bündnis 90 Die Grünen so drin. Also auch die Höhe ist eigentlich klar. Was nicht klar ist, ist das Mindestlohngesetz. Da steht nach wie vor die alte Formulierung drin, dass sich die Mindestlohnkommission bei der Festsetzung des Mindestlohns nachlaufend an der Tarifentwicklung orientiert. Und von diesem Referenzwert ist da halt nicht die Rede. Und die machen das trotzdem. Und zwar gibt es eine Ausarbeitung des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags, der sagt, naja, in so einem Fall muss man halt das deutsche Recht europarechtskonform auslegen und diesen Referenzwert da einfach reinlesen. Das hat die Mindestlohnkommission gemacht. Das war für die bestimmt nicht ganz einfach. Verworrene Ausgangslage, sie sollen es machen, dann steht es aber nicht im Gesetz. Also die haben da sich sehr konstruktiv verhalten und jetzt werden sie dafür angegriffen. Also es gibt Aufsätze von deutschen Rechtsprofessoren, die sagen, das ist verfassungswidrig, was die Mindestlohnkommission gemacht hat. Eventuell ist auch die ganze Mindestlohnerhöhung deswegen nichtig und unwirksam. Das ist sozusagen von innen betrachtet vielleicht eine interessante juristische Fachdebatte. Von außen betrachtet ist das erstmal skandalös, ne, dass die Legitimität der Mindestlohnkommission so angegriffen wird, dass die Arbeitgebervertreter und Gewerkschaftsvertreter und die Wissenschaftler in der Kommission jetzt Vorwürfe haben, dass sie nicht mehr auf dem Boden der Verfassung stehen und irgendwie rechtswidrig handeln. Das ist keine gute Lage. Und da gibt es eigentlich eine ganz einfache Abhilfe. Und zwar wäre das, diesen Referenzwert in das Mindestlohngesetz zu schreiben. Paragraph 9 Absatz 2 Satz 2 einfach zu sagen, naja, die Mindestlohnkommission orientiert sich bei der Festsetzung des Mindestlohns nachlaufend an der Tarifentwicklung sowie am Referenzwert von 60% des Bruttomedianlohns der Vollzeitbeschäftigten. Wenn der Gesetzgeber das da so reinnehmen würde, wie es schon in der Geschäftsordnung steht, wäre das Problem in Deutschland gelöst erstmal.
Ja, Malte, genau. Ich sehe das genauso wie du. Du warst ein bisschen vorsichtig nochmal mit der juristischen Debatte. Du hast gesagt, ja, das ist vielleicht eine interessante juristische Debatte. Ich halte das auch aus juristischen Gründen schon für schwer zu begründen, zu sagen, dass die Mindestlohnkommission das können soll, auch europäische Kriterien dazu berücksichtigen. Einmal, wie du sagst, die Mindestlohnkommission soll ja gerade die Aufgabe haben, den Fortgang der Festsetzung des Mindestlohns eben auch zu bestimmen. Das ist einfach die politische Aufgabe von der Mindestlohnkommission und die hat sie aufgrund von Paragraph 9 eben auch übertragen bekommen. Also steht ja auch was drin, dass sie im Rahmen einer Gesamtabwägung die Mindestlöhne eben auch festsetzen kann, eben auch mit einem politischen Prozess aufgrund der Zusammensetzung sozusagen. Das heißt, da ist auf jeden Fall eine Wertung drin. Und dass man dann in der Geschäftsordnung festlegt, nach welchen Kriterien so eine Wertung erfolgen kann, das finde ich ist völlig nachvollziehbar und logisch, sodass man da jetzt eigentlich auch aus einem juristischen Gründen jetzt eigentlich keine Zweifel haben sollte. Und wenn man sie hat, wie du sagst, Malte, dann sollte man eben das Gesetz eben nochmal klarstellen. Das ist genau das, was du ja auch im Bundestag bei der Anhörung auch gesagt hast. Ne? Und das ist absolut, auch finde ich juristisch auch sehr nachvollziehbar.
Genau, also Ernesto, ich würde das auch so sehen, wenn man die Schlussfolgerung zieht, dass die Mindestlohnkommission das nicht darf mit diesem Referenzwert, ne? Das ziehen ja einige, dann kann man ja eigentlich nicht schlussfolgern, okay, dann soll sie es halt auch nicht tun und dann brechen wir halt Europarecht und machen das mit der Umsetzung dieses Referenzwerts in Deutschland einfach nicht, auch wenn wir es müssen, sondern dann muss ja die Forderung sein, dann müssen wir es ins Gesetz schreiben. Ne? Also die Kritiker der Mindestlohnkommission müssten eigentlich fordern, Gesetzgeber, handel und schreibe es ins Gesetz, damit wir Europarecht umsetzen können. Und sagen ich von der anderen Seite kommen, sage natürlich auch aus politischen Gründen, wäre das sinnvoll, das auch ins Gesetz zu schreiben. Im Prinzip müssten sich also alle einig sein, das in das Gesetz zu schreiben. Und an der Arbeitsweise der Kommission würde sich dadurch eigentlich auch nichts ändern, weil die das ja eh schon so machen.
Wie ist denn deine Einschätzung, Malte? Kommt das dann jetzt? Ist es so? Weil du warst ja im Bundestag, wie gesagt, und hast da mitdiskutiert.
Ja, ich war bei einer Anhörung jetzt im Januar des Ausschusses für Arbeit und Soziales. Die Anträge der Grünen und der Linken gingen ein bisschen weiter noch. Also die waren vor der Kommissionsentscheidung eingereicht worden und die forderten noch auf 15 Euro zu erhöhen und hatten auch noch so ein paar andere Detailregelungen, auf die sich die Gegner sozusagen gestürzt haben. Es ging also immer darum, ja, wenn wir den Mindestlohn zu hoch machen, dann verlieren wir Arbeitsplätze etc., was ja so ein bisschen auch alte Kamellen sind inzwischen. Trotzdem wurden die wieder aufgewärmt. Mein Eindruck war, dass da erstmal sich kein Konsens abzeichnet. Der Konsens besteht eigentlich auf dem Papier. Also wenn man den Koalitionsvertrag nimmt, da steht es genauso drin, wie es auch in der Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission steht. Das müsste eigentlich der kleinste gemeinsame Nenner sein, zu dem sich eigentlich alle bekannt haben. Aber mein Eindruck so von den Fragen und der Diskussion in den anderthalb Stunden da im Ausschuss war eher, dass die Unionsparteien sich damit nicht anfreunden können und dass die Chancen tatsächlich, das Mindestlohngesetz so anzupassen, nicht so dolle sind erstmal von der Dynamik her der Diskussion. Trotzdem muss man es natürlich fordern, ne, weil es einfach die sinnvolle Schlussfolgerung ist aus dem Kuddelmuddel, das wir im Moment haben und dieser komischen Behelfslösung, die wir haben, dass die Richtlinie normalerweise in den anderen europäischen Ländern, Christina, du hast es schon gesagt, umgesetzt worden ist und zwar per Gesetz. Per Verordnung werden diese Referenzwerte festgelegt. Bei uns ist es ein Brief des Bundesarbeitsministers, eine wissenschaftliche Ausarbeitung und dann eine Geschäftsordnung, die ja auch mit der Amtszeit der Mindestlohnkommission endet. Deswegen haben wir im Prinzip keine nachhaltige Umsetzung dieses Muss-Kriteriums, dieser Muss-Anforderung aus der europäischen Mindestlohnrichtlinie.
Ja, hier vielleicht ganz kurz dazu. Es ist durchaus nicht so, dass in allen Mitgliedstaaten alles per Gesetz umgesetzt würde. In manchen Mitgliedstaaten haben wir auch eigentlich nur eine kurze politische Aussage dazu, dass sowieso alles in Ordnung ist und nichts umgesetzt werden muss.
Ja, das stimmt.
Ja, also das ist jetzt nicht wirklich so, dass allein in Deutschland die Richtlinie problematisch wäre. Ich denke, aus europarechtlicher Sicht ist es nicht unbedingt erforderlich, dass Richtlinien immer per Gesetz umgesetzt werden. Der EuGH ist da eigentlich sehr liberal und sagt, ja, solange es in der Praxis umgesetzt wird, also selbst wenn es jetzt nur in der Rechtsprechung ist und überhaupt nirgends niedergeschrieben wird oder wenn es eben wirklich nur in gewissen Verordnungen oder eben noch niedrigerrangigen Rechtsinstrumenten steht, das ist das für den EuGH eigentlich nicht wichtig, solange es umgesetzt wird. Also aus europarechtlicher Sicht würde ich sagen, wenn die Geschäftsordnung der Mindestlohnkommission dafür sorgt, dass es in der Praxis so verläuft, ist aus europarechtlicher Sicht wahrscheinlich nicht zu beanstanden. Die Frage ist natürlich, was politisch wünschenswert wäre und was auch dem nationalen Verfassungsrecht entspricht.
Genau, man kann es so machen vielleicht, Christina. Du hast recht, es steht nicht in allen Ländern inzwischen ein Referenzwert im Gesetz, aber in vielen. Also da, wo der neu eingeführt worden ist, findet man das schon in Gesetzen oder Verordnungen. Wir haben da gerade eine Übersicht gemacht. Das Europäische Gewerkschaftsinstitut hat auch eine schöne Broschüre dazu gemacht. Also das ist schon ein gängiger Weg, halt das per Gesetz oder Verordnung zu fixieren. Und das wäre natürlich aus politischen Gründen wichtig, europarechtlich mag das alles noch okay sein, das sagt ja auch diese Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes, dass man das auch anders machen kann, aber weil das so eine politisch zentrale Frage ist, wie machen wir das mit dem Mindestlohn, es gibt ja auch das Ziel, das so ein bisschen zu befrieden, ne? Also was zu haben, auf das sich alle einigen können, wie das weitergehen soll mit dem Mindestlohn. Und wir haben jetzt in Deutschland tatsächlich doch die erfreuliche Situation, dass wir diese Einigung eigentlich haben. Die Arbeitgeber und die Gewerkschaften in der Mindestlohnkommission haben sich geeinigt, ja, wir machen das so, wir nehmen nach wie vor die Tariforientierung, aber wir nehmen auch den Referenzwert von 60% des Medianlohns der Vollzeitbeschäftigten. Das ist anzuerkennen, das ist erstmal gut, dass es da eine Einigung gibt. Und jetzt würden sie halt angegriffen von Juristen dafür, dass sie das machen, dass sie sich geeinigt haben. Die Frage steht im Raum, dürfen sie das? Und da kann man natürlich immer juristisch gegen argumentieren. Ja, die dürfen das, wie du das gemacht hast, das ist wichtig. Aber natürlich wäre das für die Kommission viel, viel besser, wenn die einfach sagen können, guck doch ins Gesetz, da steht es auch. Und das Gesetz ist ja änderbar. Der Gesetzgeber kann ja das Gesetz einfach so ändern, indem er diese 10 Wörter da noch mit aufnimmt. Und dann haben wir Klarheit und die Debatte um die Rechtmäßigkeit des Handels der Kommission ist vorbei.
Gut, aus meiner Erfahrung heraus sind es dann nie 10 Worte, die nur geändert werden, sondern das wird dann immer ein größeres Fass. Ich will euch eigentlich auch nicht unterbrechen, allerdings müssen wir noch zumindest ein weiteres Thema besprechen, das nicht ganz unwichtig ist. Es geht um das Recht der Massenentlassung und da hat das EuGH ein Urteil gefällt. Ernesto, vielleicht kannst du uns da ganz kurz einführen in das Thema.
Ja, sehr gerne. Das ist nämlich das sind sogar zwei Entscheidungen, die wir, ich glaube, in sonstigen Fällen immer mit ausführlich hier besprochen hätten und uns da die Köpfe heiß diskutiert hätten darüber sozusagen, weil es einfach wirklich auch Verfahren sind, die eben aus Deutschland kommen und für das gesamte Rechtsgebiet der Massenentlassung eine große Bedeutung haben. Ich würde es jetzt trotzdem versuchen, mal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen an der Stelle, weil wir natürlich eben jetzt wirklich diese große Entscheidung eben natürlich zum Mindestlohn hatten und die erstmal alles überstrahlt hat. Insofern jetzt hier in aller Kürze. Also es geht um Massenentlassungen und das ist ja also was anderes als sozusagen der allgemeine Kündigungsschutz, sondern es geht darum, die Frage, was ein Arbeitgeber zu beachten hat, wenn er eine größere Zahl von Beschäftigten entlässt und damit sind nicht nur Kündigung gemeint, sondern eben auch Aufhebungsverträge. Da gibt es also Schwellenwerte, wenn man abhängig von der Größe sozusagen des eigenen Unternehmens eine bestimmte Zahl von Beschäftigten in einem Zeitraum entlässt, dann ist es eben eine Massenentlassung und das hat dann letztlich zwei Folgen für den Arbeitgeber. Er muss einmal eine Mitteilung an die Agentur für Arbeit geben, damit die sich so ein bisschen darauf einstellen kann und gucken kann, ob die Vermittlungsbedarfe irgendwie jetzt schon mal vorbereitet werden und also dass sie bestimmte arbeitsmarktpolitische Maßnahmen schon ergreifen kann. Das ist sowas eine Idee dieser Mitteilungspflicht. Und der Arbeitgeber muss den Betriebsrat konsultieren. Ja, also der Betriebsrat kann da nicht wirksam widersprechen, aber er muss eben zumindest da diese Mitteilung bekommen. Und das hat eben dann eben auch zum Ziel, dass der Betriebsrat eben auch Vorschläge machen kann, um diesen ganzen Prozess eben auch vielleicht auch zu verhindern, ne? Also um noch vielleicht den Arbeitgeber davon zu überzeugen, dass es vielleicht auch andere Wege gibt, Beschäftigung eben auch zu sichern. Und jetzt ist dann die Frage, also es gibt da eine Massenentlassungsrichtlinie, die das vorgibt und sie wurde umgesetzt in § 17 des deutschen Kündigungsschutzgesetzes. In Deutschland ist so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich, wenn der Arbeitgeber seine Pflichten aus der Massenentlassungsrichtlinie oder eben auch dem Gesetz dann dagegen verstößt, wenn er einfach Fehler macht bei der Konsultation des Betriebsrats, in Klammern, das ist klar, dann ist die Kündigung unwirksam, die dann ausgesprochen wird. Der Arbeitgeber muss dann nochmal den Betriebsrat ordentlich konsultieren und dann kann er erst die Kündigung aussprechen. Ja? Die zweite Frage ist dann eben, die ist die entscheidende, welche Folge hat es, wenn der Arbeitgeber diese Mitteilung an die Arbeitsagentur nicht ordentlich erstattet? Also wenn da entweder er das ganz vergisst oder es einfach nicht macht oder eben da Angaben fehlen oder falsch sind. Da war bisher die Rechtslage, dass Fehler da, also wirklich erhebliche Fehler in dem Bereich, dann eben zur Unwirksamkeit auch der Kündigung führen. Und das Bundesarbeitsgericht hatte jetzt aber vor, also auch verschiedene Senate hatten davor, davon abzurücken, weil die gesagt haben, die Richtlinie gibt es ja gar nicht so richtig vor, dass die Kündigungen dann unwirksam sind und man könnte diesen Eingriff, da wird dann Freiheit auch argumentiert, man könnte den doch auch anders begegnen, indem man eben die Wirksamkeit der Kündigung erst, also nicht ganz aufhebt, sondern eben erst eintreten lässt, wenn der Arbeitgeber das Ganze nachgeholt hat. Also wenn er das alles ordnungsgemäß im Nachgang nochmal wiederholt hat, dann wird dann die Kündigung irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt dann wirksam werden. Dann muss er nicht erneut kündigen. Aber weil da so unionsrechtliche Zweifel eben auch bestanden, ob das wirklich mit der Richtlinie konform geht, wenn man da jetzt das so ändert, hat es eben, und letztlich auch weil zwei Senate des Bundesarbeitsgerichts betroffen waren und sich im Detail gar nicht so einig waren auch, gab es zwei Vorlagen jetzt an den EuGH. Um es kurz zu machen, hat der EuGH in seiner Entscheidung jetzt gesagt, alles zurück zum Ausgangspunkt. Die Massenentlassungsrichtlinie gibt eben vor, dass also die Vorgaben auch wirksam sanktioniert sein müssen. Auch diese Pflicht, diese Mitteilung an die Agentur für Arbeit zu geben, die muss auch wirksam sanktioniert werden. Das funktioniert nicht, wenn das einfach dann irgendwann nachgeholt wird, weil dann hätte der Arbeitgeber ja letztlich keine Konsequenzen für diesen Rechtsverstoß. Und es gibt eben auch diese Entlassungssperre, die dann ja innerhalb von einem Monat, nachdem diese Anzeige erstellt wurde, kann eben eine Kündigung nicht wirksam werden. Und wenn man das sozusagen zu einem frühen Zeitpunkt schon zulässt, dann ist die letztlich eben auch gegenstandslos. Und daraus hat er abgeleitet, dass zumindest, wenn die Massenentlassungsanzeige völlig unterblieben ist, dann muss das zu einer Unwirksamkeit der Kündigung führen, sodass der EuGH das Bundesarbeitsgericht an der Stelle zurückgepfiffen hat und wir jetzt wieder in einer Rechtslage sind, die dem entspricht, was sozusagen auch vor dieser angedachten Rechtsprechungsänderung eben bestanden hat.
Zu der Entscheidung würde ich sagen, also vielleicht um das europarechtlich so ein bisschen auch zu kadern, Die Bestimmung der Massenentlassungsrichtlinie, die ist ja ganz was ganz Besonderes eigentlich im EU-Recht. Also das EU-Recht hat ja ganz, ganz selten eigentlich konkrete Vorschriften dazu, was passiert, wenn die Verpflichtungen aus den EU-arbeitsrechtlichen EU-Richtlinien nicht erfüllt werden. Und das ist eigentlich genau umgekehrt, wie du das vorher für das deutsche Recht beschrieben hast, Ernesto. Also für den einen Teil der Massenentlassungsrichtlinie, also den Teil der rechtzeitigen Verständigung und auch Konsultierung der Arbeitnehmervertreter zum Beispiel, gibt es in der Richtlinie überhaupt keine Vorgaben dafür, was passiert, wenn das nicht rechtmäßig passiert. Das ist eigentlich den Mitgliedstaaten überlassen. Da hat der EuGH dann so seine Kriterien, das Äquivalenzprinzip und das Effektivitätsprinzip. Und da sind die Mitgliedstaaten eigentlich relativ frei, die Sanktionen oder die Folgen, Rechtsfolgen zu bestimmen, wenn Europarecht eben nicht angewandt wird in der Praxis, solange es eine Form von wirklich abschreckenden Sanktionen gibt, die eben dafür sorgt, dass die ArbeitgeberInnen sich bemühen, sich eben dem Europarecht zu entsprechen. Also es ist eigentlich meistens extrem schwammig und extrem schwierig festzustellen, ob die Sanktion jetzt stark genug ist. Und die Massenentlassungsrichtlinie ist da wirklich ganz besonders in dem Sinn, dass sie wirklich sagt, wenn jetzt diese Anzeige an die Arbeitsmarktbehörden nicht rechtzeitig erfolgt und eben nicht in dem Sinne, die 30 Tage, sie sind absolut verpflichtend, dann ist die Entlassung nicht gültig. Und das ist eben insofern auch ein schönes Urteil, dass wir hierzu eben dann auch eine eindeutige Aussage des EuGH haben, ja, wenn die Richtlinie schon so deutlich ist, dann werden wir das eben auch ganz, ganz streng auslegen. Also in dem Sinn eigentlich eine richtig schöne Entscheidung zu lesen, ja.
Dann haben wir noch einen dritten Komplex, den wir jetzt in aller Kürze noch uns kurz anschauen möchten. Und zwar gab es eine Entscheidung des EGMR, dass die Beschäftigtenrechte bei der Überwachung behandelt. Und das ist, wenn ich das richtig sehe, ein Fall aus der Ukraine, Christine?
Ja, in der Tat. Also es ist Gulwan gegen die Ukraine. Ich werde es jetzt auch wieder ganz kurz machen, weil wir doch schon ein bisschen fortgeschrittene Zeit haben. Also es geht in der Entscheidung um Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, wo es eigentlich um Privat- und Familienleben geht. Das ist ja auch ein Artikel, ist eigentlich, der ganz breit ausgelegt wird und in verschiedensten Kontexten auch ganz interessante Wirkungen haben kann. Und eben auch in der Arbeitswelt, obwohl es vielleicht nicht danach klingt, weil es ja Privat- und Familienleben eben heißt, in der Arbeitswelt ist es eben besonders dieser Schutz der Privatsphäre, der ja auch im Arbeitsleben nicht unwesentlich ist, obwohl es eigentlich nicht hundertprozentig das Privatleben ist, so wie man sich das vielleicht vorstellt. Und der EGMR hat da schon einige Urteile eigentlich dazu gefällt, was das jetzt im Konkreten bedeuten soll, dass eben jeder und jede ein Recht auf Schutz des Privat- und Familienlebens hat und eben auch unter Umständen am Arbeitsplatz, sofern das proportional ist zu der jeweiligen Situation. Im vorliegenden Fall ging es dann eben um ein Arbeitsverhältnis, in dem der Arbeitgeber ein Diensthandy zur Verfügung gestellt hat. Also ich glaube, es war ursprünglich sogar nur ein Privathandy und der Arbeitgeber hat ihm gesagt, okay, die Kosten für berufliche Telefonate, beruflichen Gebrauch des Handys, da übernehme ich. Und deshalb will ich eben auch wissen, was der Arbeitnehmer in dem Fall mit dem Handy eigentlich tun und welche Anrufe jetzt privatlich und welche dienstlich sind. Und dementsprechend hat der Arbeitgeber in dem Fall, also das schon einige Zeit her, das war im Jahr 2015, hat der Arbeitgeber eben direkt bei dem Telekom-Betreiber nachgefragt. Eine Reihe von Daten hat er eigentlich abgefragt zu, ja, wo hat der Arbeitnehmer das Handy gebraucht, wie lange, welche Telefonnummern wurden angerufen, in welchem Staat, welche Dauer und so weiter. Also wirklich relativ detailliert. Und dagegen ist eben dann vor den ukrainischen Gerichten ein Rechtsschreiben entstanden, ob der Arbeitgeber eben so detailliert Einsicht nehmen durfte. Und die ukrainischen Gerichte haben dann eben überraschend vielleicht aus Sicht des Rechtshintergrunds, wo wir eigentlich doch gewohnt sind mit der DSGVO und dann im EU-Staaten, haben die ukrainischen Gerichte eben gesagt, ja, wir sehen diese Daten, die der Arbeitgeber abgefragt hat, überhaupt nicht als persönliche Daten an. Und deshalb gilt eben überhaupt kein Datenschutz für diese Form der Datenabfrage. Und dagegen hat sich diese Beschwerde auch gewandt. Und im Endeffekt dadurch, dass die ukrainischen Gerichte das alle abgewiesen haben, ging der Fall dann eben weiter an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und der hat eben in diesem Urteil einmal ganz spezifisch und ganz deutlich eigentlich gesagt, ja, es geht absolut um persönliche Daten. Also wenn es verschiedene Daten sind, die meine Gesprächsverläufe eigentlich wiedergeben in der Vergangenheit, dann sind das absolut persönliche Daten. Und was die ukrainischen Gerichte hätten tun müssen, ist eben diese Abwägung zu machen, die wir eigentlich fast immer haben in menschenrechtlichen Angelegenheiten, dass wir eben einerseits den Schutz des Menschenrechts haben, in dem Fall eben Familien- und Privatleben, und andererseits eben Rechtfertigungsgründe. Und zu den Rechtfertigungsgründen kann natürlich gehören, dass der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse hat, zu wissen, welche Kosten er jetzt übernehmen muss und welche nicht. Aber der Eingriff muss dann eben auch so vorsichtig möglich sein. Also er muss so wenig möglich die Privat- und Familienleben des Arbeitnehmers beeinträchtigen. Also die mildestmögliche, quasi der mildestmögliche Eingriff muss vorgenommen werden, um eben das Ziel gerade noch zu erreichen, eben diese Abgrenzung machen zu können zwischen dem Privat- und den dienstlichen Gesprächen. Und das ist eben eigentlich auch ja, der Ausgang des Verfahrens. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sagt jetzt nicht konkret, diese und diese Daten hättet ihr abfragen dürfen und diese nicht, aber einfach die Tatsache, dass man es als persönliche Daten ansehen muss und dass die ukrainischen Gerichte dementsprechend auch diese Abwägung machen müssen im Rahmen der bisherigen Rechtsprechung des Gerichtshofs. Ich glaube, das war so ein bisschen das Wichtigste. Ernesto, hast du da noch Dinge zuzufügen?
Ja, vielleicht nochmal so Perspektive auch nochmal, ne? Weil das ist ja schon nochmal was Besonderes, dass wir jetzt eben einen ukrainischen Fall haben. Der wird im Report vorgestellt von Klaus Lörcher. Und wir haben, und da bin ich wirklich stolz drauf, wir haben Ivan Jatskewitsch gewinnen können von der Universität in Kiew. Dazu sozusagen auch wirklich nochmal die BIN-Perspektive aus dem ukrainischen Recht dazu vorzustellen. Und ich finde einfach, dass diese Entscheidung eigentlich zeigt, dass die Ukraine eben auf dem Weg ist in den europäischen Rechtsraum. Das ist eine grundsätzliche Frage, wie du gesagt hast, Christina, eben wie man jetzt den Begriff der personenbezogenen Daten, insbesondere eben am Arbeitsverhältnis, versteht. Da gab es offenbar eben ein Defizit im ukrainischen Recht. Und Jatskewitsch beschreibt eben jetzt sozusagen, dass in der Ukraine jetzt ganz aktuell auch es eben ein Arbeitsgesetzbuch gibt, das da jetzt eben erarbeitet wird und was trotz dieser schlimmen Situation, in der sich das Land befindet, eben jetzt erlassen wird und offenbar eben dann auch europäische Standards eben einhält und beachtet oder umsetzt, sagen wir. Ne?
Vielen Dank für das Gespräch an Ernesto Klengel, Christina Hesel und Malte Lübcke. Danke euch.
Danke dir.
Ja, herzlichen Dank. Ciao.
Danke, Marco.
Und wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann sendet sie uns an systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen dorthin. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert und somit keine Folge verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
Das war systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.